Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, Johannes Kapitel 16, die Verse 23 nach 28. Dort habe ich es auch nach Berger Nord an die Wand werfen lassen. Und dann werdet ihr mich um nichts mehr bitten. Amen, Amen, ich sage euch, alles, was ihr den Vater bittet, wird er euch um meinetwillen geben. Jetzt habt ihr ihn nicht gebeten, euch etwas um meinetwillen zu geben. Bittet, so werdet ihr das Erbetene bekommen, und dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich zu euch in vieldeutigen Worten geredet, aber es wird eine Zeit kommen, da werde ich nicht mehr vieldeutig, sondern eindeutig über den Vater zu euch reden. Dann werdet ihr ihn bitten, um meinetwillen etwas zu geben, aber ich werde nicht euer Fürbitter beim Vater sein, weil der Vater für seine Liebe zu euch keinen Vermittler mehr braucht. Denn ihr habt mich geliebt und geglaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, und ich werde die Welt wieder verlassen und zum Vater gehen. Das Essen steht auf dem Tisch, und der Jüngste betet: Lieber Gott, segne flott, lass deinen Segen über unsere Speisen fegen. Schönes Gebet, nicht? Kinder beten so. Wir auch, wir Erwachsenen, wagen wir das? Der heilige Thomas Morus erlebte von 1478 bis 1535, der hat mal folgendes Gebet gesprochen. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile nicht fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen. Und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich bereitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Herr, schenke mir den Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteilen. Rogate heißt dieser Sonntag. Das heißt einfach betet, und die Grundlage für dieses Wort finden wir in Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und die Grundlage ist das Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Ich habe es ja vorhin vorgelesen aus dem Johannesevangelium. Ist euch was aufgefallen? Das Thema Gebet behandelt Jesus nur mit Männern. Ist euch das nicht aufgefallen? Nee. Lest mal heute Nachmittag nach, dann fällt es euch auch auf. Wir haben eine Schwester gehabt, sie ist schon beim Herrn, die Eva Galler. Die hätte diesen Text jetzt kritisch begleitet. Wieder nur Männer. Das hat sie auch des Öfteren im Gottesdienst und auch während der Predigt von sich gegeben. Warum sind keine Frauen dabei? Und gerade beim Thema Beten muss ich auch im Nachhinein noch meiner Schwester Eva Galler recht geben. Wie ist das Beten zu dir gekommen? Wer hat dich angeleitet? War das ein Mann oder eine Frau? Deine Mutter oder Großmutter? Oder? Wer war es? Und darum, die begabtesten Gebetslehrer sind Frauen. Da kann noch so viel von Männern in der Heiligen Schrift stehen. Die begabtesten Lehrer, Lehrerinnen im Bereich Gebet sind Frauen. Und die Mütter sind es, die den Brauch des Betens weitergeben. Auch bei Christens. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Und ein paar Kapitel weiter. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Nun ist Timotheus vielleicht ein Sonderfall. Er hat einen griechischen Vater. Er hat vielleicht mit dem Alten Testament und mit dem Glauben Israels nichts zu tun. Und deshalb sind hier zwei Frauen in die Bresche gesprungen. Sie sind es gewesen, die den Timotheus so unterwiesen haben, dass er nachher fähig wurde, das Amt des Apostels Paulus weiterzuführen. Die Mütter sind sehr wichtig. Lernen und Lehren durch Frauen hat eine lange Tradition in Israel. In der Vorschule, also bis 6 Jahre, waren die Mütter die Lehrerinnen, auch für die Männer, also für die Knaben. Und erst dann kamen die Knaben in die Obhut der Männer. Nun ja, in dieser Reihe mag der eine oder andere Mann auch manche Väter oder auch manche Väter zu finden sein. Und das ehrt diese Männer. Meine erste Erfahrung mit dem Gebet sammelte ich bei meiner Mutter und bei meiner Großmutter. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Darum halten wir fest, die größten Verdienste um das Gebet gehört den Frauen. Sie sorgen dafür, dass die folgenden Generationen beten lernen. Und dies sollten sich die Männer in der Gemeinde mal hinter die Ohren schreiben. Und auch eingestehen, dass die Frau auf diesem Gebiet eine wichtige Aufgabe auch in der Gemeinde hat. Auch wenn hier nur Männer unter sich über das Beten sprechen, Gott sei Dank, dass die Weitergabe des Betens nie abreißen wird. Beten wie Kinder ihren irdischen Vater um etwas bitten. Kinder gehen mit Wünschen oft zum Vater, wenn es ihn denn gibt. Nicht wenige Kinder haben wohl einen Erzeuger, aber keinen Vater. Unsere Kinder kamen mit ihren Wünschen meistens zu mir. Abwartend und mit ihren Augen hingen sie an meinen Lippen. Und wie fällt wohl die Antwort des Papas aus, wenn er jetzt meinen Wunsch hört? Manchmal konnte ich mich weder zu einem Ja noch zu einem Nein durchdringen. Geht's euch Vätern auch so? Oder den Müttern? Und was sagt ein unentschlossener Vater? Richtig. Vielleicht, nicht? Nicht geht zur Mama. Dieses Hin- und Herspiel kennen wir auch. Er sagt vielleicht. Und dann habe ich etwas erlebt, was man nur durch Kindermund wieder lehrt. Dieses vielleicht hat bei unseren Kindern ein Jubel hervorgerufen. Papa hat vielleicht gesagt. Ist das nicht schön? Das war nicht nein. War auch noch nicht ja, aber vielleicht. Im Vielleicht schwingt Hoffnung mit. Wieder zurück zum Text. Jesus sagt, geht direkt zum himmlischen Vater. In Vers 7. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Boah! Denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Dieser Satz ist verzwickt formuliert. Lasse ich ihn auf mich wirken und besehe den Kontext, es ist die Abschiedsrede Jesu an seine Jünger. Dann sagt dieser Satz mir, Menschen, die an Jesus Christus glauben, benötigen keinen Fürsprecher mehr. In keinster Weise. Sie brauchen keinen, der für sie bittet. Sie können wie Kinder mit ihrem Vater sprechen, ohne Vermittler. Das hört sich ganz einfach an, oder? Ist es auch. Vergesst es nicht. Wir haben einen Gott, der immer, jederzeit, überall in Freuden und Nöten uns zugewandt ist. Predigt letzter Woche, unser Gott schläft nicht. Warum? Weil Jesus am Kreuz die Gesprächsebene wiederhergestellt hat. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt, der hört und der hilft. Jetzt mag der eine oder andere denken, das ist ja blutleere Theologie, was ich bisher gehört habe. Ich möchte es etwas greifbarer erklären. Falte ich meine Hände, dann weiß ich, ich habe ein Gegenüber, dem ich meine Bitten anvertraue und dem ich meinen Dank sage. Lobe und danke ich Gott für das tägliche Essen, der heilige Morus, dann bin ich mir sicher, er hört mich. Freue ich mich über meine schönen Erlebnisse und klage über die bösen Erfahrungen, dann hört mich einer. Und David bekennt, wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Psalm 23. Ja, er ist immer schon da, wo ich auch hinkomme. Das wird sehr schön im Psalm 139 in den Versen 8 bis 10 wiedergegeben. Ich darf ihn rufen und er hört meine Stimme. Nun muss ich aber auch sagen, Gott ist wohl immer um uns, ob wir spüren oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, ob wir beten oder nicht. Aber er will gebeten sein. Väter, die irdischen, sind da sehr, sehr eigen. Mütter auch. Es ist ein Unterschied, ob ich nur denke, ich habe einen Vater, oder ob ich mit ihm spreche, ob ich ihn anspreche. Es ist nicht dasselbe, ob ich der Mutter nur dankbar bin oder ob ich das sage und sie damit erfreue und ehre. Letzten Sonntag hatten wir Muttertag. So einmal im Jahr einmal Danke sagen. Ne? Wir sollen beten. Es ist nicht in unser Belieben gestellt. Wir sollen beten. Der Vater will es so. Nun wird mancher bei sich denken und einwenden wollen, wie oft habe ich gebetet, erhört wurde ich nicht. Wer kann in dieses Lied mit einstimmen? Wie oft habe ich gebetet und wurde nicht erhört? Psalm 69, Vers 4. Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange warten muss auf meinen Herrn. Wer hat diesen Satz schon mal Gott entgegengeschleudert? Ist da einer? Ja, wagen wir nicht. Das wagen wir nicht. Und ich sage euch, diesen Psalm 69 hat Jesus in Gethsemane gebetet. Nicht nur den Satz, wenn du willst, dass der Kelch an mir vorbeigehe, sondern er hat lange Gebete dort gesprochen. Denn die Jünger haben ja auch lange geschlafen. Psalm 69, merkt euch das mal. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange warten muss. So kann nur ein Jude beten. Nur Juden beten so. Uns Christen wurde das untersagt. Frage nicht warum, frage wozu. Kennt ihr solche belehrenden Sätze im Blick auf das Gebet? Übrigens, Jesus war so ehrlich. Und ihr wisst ja, in Gethsemane hat er Blut geschwitzt. Und das kann man nicht im Lobpreis. Das ist harte Arbeit. Das ist ganz, ganz harte Arbeit. Liebe Geschwister, ich setze noch eins drauf. Hat jemand schon was von Josel Rankover gehört? Da gibt es eine Erzählung, die heißt Wendung zu Gott. Ich habe dieses Büchlein mal mitgebracht. Das ist in Jiddisch geschrieben und auf der anderen Seite in Deutsch. Zuerst wird die Geschichte von Josel Rankover erzählt und dann über den Autor, der heißt C.V. College, in Litauen geboren, wird über ihn berichtet. Ein paar Auszugs Weil, wenn ich die Seiten hier jetzt vorlesen würde, wäre es zu lang. In einer der Ruinen des Warschauer Ghettos ist zwischen Haufen verkohlter Steine und menschlichen Gebeinen das folgende Testament gefunden worden. In einer Flasche versteckt und verborgen, geschrieben in den letzten Stunden des Warschauer Ghettos von einem Juden namens Josel. Datum Warschau, den 28. April 1943. Ich, Josel, der Sohn David Rakovas aus Tarnopol, ein Anhänger des Rabbi von Ger und Nachkomme der Gerechten, Gelehrten und Heiligen aus den Familien Rankoffer und Meisels, schreibe diese Zeilen, während die Häuser des Warschauer Ghettos in Flammen stehen und das Haus, in dem ich mich befinde, eines der letzten ist, was noch nicht brennt. Abschnitt weiter. Mein Rabbi pflegte mir immer wieder die Geschichte von einem Juden zu erzählen, der mit Frau und Kind der spanischen Inquisition entkommen war und sich auf einem kleinen Boot über stürmische See zu einer steinigen Insel durchgeschlagen hatte. Da zuckte ein Blitz auf und er schlug die Frau. Da kam ein Sturmwind und wirbelte sein Kind ins Meer. Allein, elend, hinausgeworfen wie ein Stein, nackt und barfuß vom Sturm gepeitscht, von Donnern und Blitzen geschreckt, die Haare zerzaust und die Hände zu Gott erhoben, ist der Jude seinen Weg weitergegangen auf die wüste Felseninsel und hat sich an Gott gewandt. Und jetzt hört mal auf das Gebet, was hier jetzt folgt. Gott Israels, sagte er, ich bin hierher geflohen, dass ich dir ungestört dienen kann, um deine Gebote zu tun und deinen Namen zu heiligen. Du aber tust alles, dass ich an dich nicht glauben soll. Wenn du aber meinen solltest, dass es dir gelingen wird, mich mit diesen Versuchungen vom richtigen Weg abzubringen, rufe ich dir zu, mein Gott und Gott meiner Eltern, dass es dir alles nicht helfen wird. Magst du mich auch beleidigen, magst du mich auch züchtigen, magst du mir auch wegnehmen das Teuerste und Beste, was ich habe auf der Welt und mich zu Tode peinigen, ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieb haben, immer, dir selbst zum Trotz. Das sind auch meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott. Es wird dir gar nichts nützen. Du hast alles getan, dass ich an dir irre werde, dass ich nicht an dich glaube. Ich sterbe aber gerade so, wie ich gelebt habe, als unbeirrbar an dich Glaubender. Gelobt soll sein auf ewig der Gott der Toten, der Gott der Vergeltung, der Wahrheit und des Gerichts, der bald sein Gesicht wieder vor der Welt enthüllen wird und mit seiner allmächtigen Stimme ihre Fundamente entschüttert. Ich bin platt. Ich bin wirklich platt. So kann nur ein Jude beten. Wir wagen es nicht. Alles, was er liebte, hat er verloren. Und er schiebt das Gott in die Schuhe. Und er sagt Gott, du bewegst meinen Glauben an dich nicht hinweg. Ich bleibe an dir hangen. Merkt ihr die Unterschiede zwischen Gebete der Juden und unseren Gebeten? Unerhörte Gebete. Hast du dafür eine Erklärung? Superfromme haben diese Erklärung. Du hast falsche Worte gebraucht, damit keine Erhörung. Ich glaube, der letzte Rundbrief in der vergangenen Woche habe ich das Beispiel gebracht von meinem Studienfreund. Du hast nicht richtig gebetet. Nein, wenn du so betest wie Josel Rankova, dann hast du nicht verkehrte Worte gewählt. Du hast auch nicht auf unangemessene Weise zum Vater gesprochen. Das ist ja gerade die frohe Botschaft für diesen Sonntag Rogate. Wir haben einen direkten Zugang zum Vater. Du brauchst keinen Vermittler, der es vielleicht besser sagen kann als du, der es geschickter formulieren kann. Du brauchst auch keinen, der dich bei Gott angesehener macht. Nein, du darfst sprechen, wie du dich fühlst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ein Beispiel noch von Anton Schulte. Er ist ja in einer Kriegsgefangenschaft in Schottland zum Glauben gekommen, Bibelschule besucht und kam dann nach Deutschland und seine ersten Gehversuche waren in Wiesbaden eine große Evangelisation. Und er hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Die Woche war schon zu Ende, der letzte Tag kommt und keiner kam nach vorne und hat sich bekehrt. Und dann auf einmal am letzten Tag, bei der letzten Predigt, die Predigt war schon fast zu Ende, geht die Tür auf zum Saal und einer von den Kriegsgefangenen, zerrissener Militärmantel, hat ihn gekleidet, kam dort rein. Und er hört nur den Ruf, komm nach vorne. Und er kommt nach vorne, dieser Soldat, der Gefangenschaft erlebt hat, schmeißt sich nieder auf seine Knie und kann nur bruchstückweise das Vaterunser beten. Anton Schulte, er sagte mir, er war verdattert. Was soll das denn sein? Das entspricht doch nicht der Norm. Und der Mann hat sich bekehrt. Und ich weiß nicht, wie viele Bibelschulen dieser Mann gegründet hat. Nur Fetzen vom Vaterunser hat er gesprochen. Und Gott hat gehört. Der hat so gebetet, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Du darfst beten, wie dir zumute ist, was aus dir herausspringt und herausschreit. Tu es und du erlebst, der Vater im Himmel hört mich und du wirst Antwort empfangen. Aber, und das ist jetzt keine Einschränkung, du empfängst, was er dir zugedacht hat. Ich weiß von Gelegenheiten in meinem Leben, da wünschte ich mir sehnlichst etwas anderes, als dann geschehen ist. Vor 19 Jahren wusste ich ganz genau, am Donauradweg muss eine Radfahrerkirche installiert werden. Ich habe gelesen, dass dort im Sommer täglich 5000 Radfahrer vorbeifahren. Und 2001 habe ich den Begriff Radfahrerkirche ins Internet eingegeben und gesucht. Und ich habe einen Hinweis bekommen, eine Kirche in Mailand, da hat ein Priester, der ein Radfahrer-Fan war, ein Fahrrad, ein Rennrad von einem berühmten italienischen Rennfahrer aufgehängt. Das war alles, was in Radfahrerkirche zu sehen war. Ich habe ja damals noch mit dem Onken Verlag zusammengearbeitet und eine Journalistin drängte mich, die Idee im Internet festzumachen mit einer Homepage. Das habe ich dann auch gemacht, www.ersteradfahrerkirche.de. Und ich hatte schon ein Haus ausgespäht. Eine leerstehende Schule in Erlau soll es sein. Und es soll so kommen. Und wir haben darum gebetet. Wir haben uns auch innerlich schon vorbereitet, wie wir das Ganze gestalten können. Und heute kann ich sagen, ich danke Gott, wie es dann gekommen ist, dass es nicht zu dieser Radfahrerkirche am Donauradweg gekommen ist. Schaut euch heute mal im Internet um, könnt ihr heute Nachmittag mal machen. Gebt mal Radfahrerkirche ein. Wie viele Seiten ihr findet. Diese Idee von Erlau damals ist um die Welt gegangen, bis nach Neuseeland. Ich habe Antworten bekommen. Der ADFC hat sich bei mir bedankt. Der EKD in Hannover hat das aufgenommen. Und ich hatte schon Kollegen, lutherische Kollegen, mit denen wir dann so eine Dachorganisation gründen wollen. Und fahrt mal heute die Elbe hoch oder die Weser hoch. Die letzte Anfrage kam aus dem Allgäu. Eine Frau aus der katholischen Kirche hat mich gefragt, wie geht das mit der Radfahrerkirche? Ich kann Ihnen sagen, wissen Sie, bei uns ist das nicht installiert worden. Das hatte verschiedene Gründe. Aber ich kann Ihnen die Idee weitergeben. Und ich habe sie Ihnen erzählt. Boah, nur eine Idee. Ich selbst konnte es nicht verwirklichen. Aber diese Idee ist weit verbreitet. Ihr findet heute so viel Radfahrerkirchen. 2001 war das noch nicht bekannt. Ich begreife heute noch nicht alles. Ich kann heute auch noch nicht für alles danken. Dennoch weiß ich doch ganz sicher, es wird richtig ausgehen. Gut für mich, gut für den Plan, den der Vater mit mir hat. Hast du Ähnliches auch schon mal erlebt? Eigentlich müssten wir am Ende unserer Gebete immer wieder sagen, Vater, dein Wille geschehe. Vielleicht sollten wir es vor unsere Gebete stellen, so als Notenschlüssel. Und dann folgt unser Gebetslied. Jetzt können wir denken, geschieht in allem Gottes Willen, wofür dann überhaupt noch bitten? Was haben wir als Studenten darüber nachgedacht? Heiße Köpfe haben wir uns geredet. Zweifache Antworten habe ich für mich gefunden. Erstens, auch unser himmlischer Vater freut sich über Dank. Zweitens, ich kann einen Wunsch, eine Bitte nur im Herzen haben oder ich kann den Wunsch, die Bitte vor dem Vater ausbreiten. Manchmal habe ich während des Betens gespürt, wie eine innere Stimme zu mir sagte und auch in ganz frommen Situationen, Rudolf, du verlangst etwas von mir, das ich dir als Vater nicht geben kann. Ich habe diese Stimmen auch gehört, als ich mit jemandem sprach, der zum Glauben kommen sollte, aus meiner Sicht. Und dann hörte ich auf einmal eine Stimme in mir, Rudolf, was machst du hier eigentlich? Du übernimmst das, was mir zusteht. Bedenke noch etwas. David sagt im Psalm 27, Vers 10, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich habe für das ganze Leben einen Vater, ein Gegenüber, einen, der hört, der mich liebt und der mir hilft. Zum Schluss wende ich mich denen zu, die uns auf die wunderbare Gabe des Betens weitergegeben haben. Liebe Mütter, liebe Großmütter und auch alle anderen, die beten und andere beten, das Beten lehren, es ist wichtig, dass heute junge und alte Menschen bei uns das Gebet lernen. Hört sich vielleicht komisch an, aber beten lernen, das war in Israel Tradition. Obwohl sie von klein auf Gebete gelernt haben. Jeder Rabbi hat seine Schüler immer noch wieder unterwiesen. Und so kamen ja die Jünger auch zu Jesus, lehre uns beten. Tun wir das noch? Haben wir Gebetsschulen in den Gemeinden? Dazu gehört das Bitten, das Loben und das Danken. Aber auch die Gewissheit, ich werde gehört. Ich werde gehört. Egal, was ich sage. Egal, wie ich es ausdrücke, egal, wo ich bin, so ein unbefangenes Sprechen mit dem himmlischen Vater trägt dich dann durchs Leben. Selbst durch ein Leben, das nicht leicht ist und in dem vieles zerbricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen ist. Amen.